was sagen. Wir haben ja als Mitarbeiter mit Jona schon über fast ein ganzes Jahr zu tun. Und die ganze Jona-Geschichte begleitet uns schon ganz, ganz, ganz lange. Weihnachten, Ostern, letztes Jahr, alles hat mit Jona zu tun gehabt. Und auch die Lieder, ne? Die Kinder haben ja die Lieder auch schon ganz viel früher geschickt bekommen, die CDs schon vorher geschickt bekommen und haben die Lieder auch im Ohr. Jetzt haben wir dieses Lied gehört, ne? Wohin sollen wir gehen? Und im Refrain heißt es, wie war der Refrain? Wir sind verloren. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal gehört habe? Da habe ich im Auto gesessen und ich hatte einen Teil des Chors auf der Rückbank. Und dann habe ich gesagt, ach, ich glaube, ich brauche jetzt keinen Navi, den Weg kenne ich. Und dann höre ich hinten, wir sind verloren, sprecht ein letztes Gebet. Ja, also wer mich kennt, weiß, dass mein Orientierungssinn sehr von meinem Mann abhängt. Und also ich weiß zwar immer den Weg, aber es lohnt sich, nochmal auf meinen Mann zu hören. Und interessanterweise das letzte Mal, als ich auch mit dem Lied auf den Lippen an eine Ampel gefahren bin, wohin sollen wir gehen, war auch ein Chor hinten drin im Auto und ich hatte zwei Navis an, aus Versehen, also nicht aus Versehen, ein Navi war mein Handy und es hatte wenig Empfang. Das ist eine Google-Frau, die mir immer gut sagt, wo es lang geht, aber der Empfang war schlecht. Und dann habe ich meine Tochter gebeten, das Navi des TomTom anzumachen. Das ist ein Google-Mann, ein TomTom-Mann, wo ich gedacht habe, die Verbindung ist besser. Und ich fahre auf diese Ampel zu und wir summen so, wohin sollen wir gehen? Und die Google-Frau sagt an der Ampel, bitte rechts abfahren. Und mein Google-Mann, der TomTom-Mann, sagt, an der Ampel bitte links abfahren. Bin ich zusammengebrochen. Dass also die Strukturen unserer Ehe also sich so sehr auch auf unsere technischen Geräte niederschlagen, war mir nicht so bewusst. Genau. Ich habe mir eigentlich gewünscht, also ich habe mir immer einen weisen Mann gewünscht, der dann sagt, natürlich Schatz, du hast recht. Aber also es lohnt sich, der Klügere oder die Klügere gibt nach. Ich habe also das getan, was der TomTom gesagt hat und die Google-Frau hat nachgegeben. Es war dann auch richtig. Genau, im Prinzip geht es im Jona nichts, um nichts anderes. Die Frage, wohin sollen wir gehen und was ist unser Ziel und auf welchem Weg gehen wir? Wer darf uns was sagen, auf welche Stimme hören wir? Das ist das, was eigentlich die ganze Geschichte durchzieht. Und ich will Sie jetzt gerade einfach nochmal einladen, gemeinsam mit auf dieses Schiff zu kommen, das Richtung Tarsis fährt. Tarsis ist übrigens, also ist ja eine weit entfernte Stadt jetzt auch für den Jona gewesen, aber es gibt auch Geschichten, die Tarsis bezeichnen als die Stadt des Glücks oder eine Schatzinsel. Also und ich glaube, wir können uns gut mit in dieses Boot einsetzen, dass wir einsteigen und uns da mit zusammenfühlen. Man ist so auf dem Weg, man sucht Glück und eigentlich will man sein Leben einfach gut schaukeln, ein bisschen vielleicht auch was erleben, auch manchen Sturm, aber wir wollen eigentlich ein glückliches Leben führen und wollen eigentlich da drin, ja, was wollen wir groß? Wäre schön, wenn wir ein glückliches Leben führen. Das Ziel ist eigentlich, ein glückliches Leben zu haben. Das Lied, was die Kinder singen, au, 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 auf nach Tarsis, vielleicht finden wir unser Glück, das drückt es auch super gut aus, ja. Vielleicht sitzt man auch mit an Bord, weil man die Schnauze vielleicht voll hatte. Also der Jona, die Mila hat es ja ganz, ganz toll gespielt, hatte keinen Bock, das zu tun, was Gott ihm sagt und hat einfach die Schnauze voll gehabt von dem Auftrag, den er hatte. Und ich weiß nicht, wie bei euch der Schulanfang gelaufen ist. Die Hälfte meiner Kinder, also ich habe zwei, die fanden den Schulanfang ganz furchtbar und die haben gleich am Anfang gesungen, oder der eine Teil meiner Kinder hat gleich am Anfang gesungen, ich gebe Gas, ich hau ab, ja, weil es einfach schlecht gelaufen ist und die ganze Woche schlecht gelaufen ist. Und vielleicht kennt ihr das auch an der Arbeit oder mit Freunden, manche Dinge laufen sehr, sehr, sehr schlecht und dann will man abhauen. Und dann landet man auf dem Schiff und denkt sich, naja, so ein bisschen Richtung Glück segeln wäre doch schön. Könnt ihr das mit nachvollziehen? Ja, ne? Ich sehe so ein paar Gesichter, die das irgendwie kennen. Ne? Ich bin auch mal abgehauen, den Kindern habe ich es mal schon erzählt. Ich habe sehr viel Scherben hinterlassen. Ich habe 3 Jahre eine Ausbildung gemacht und irgendwie vergessen zu lernen dafür. Und 6 Wochen vorher war mir das dann schmerzlich bewusst, dass da jetzt noch das dicke Ende kommt und ich musste ganz viel tun. Und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wer mich kennt. Ich bin super ruhig und ausgeglichen. Aber wenn ich Stress habe, ich weiß gar nicht, was es so viel ist. Wenn ich Stress habe, werde ich nicht so nett. Und damals noch viel weniger nett. Ich war so schlecht gelaunt, dass meine WG-Kollegen gesagt haben, pass auf, wenn du aus deinem Zimmer rauskommst, das ertragen wir nicht. Die haben mir Brote gestrichen und haben sie mir vor mein Zimmer gelegt, in der Hoffnung nicht, weil sie so nett waren, die waren nett, aber die haben eigentlich damit ausgedrückt, bleib in deinem Zimmer und komm bloß nicht raus, wir ertragen dich hier nicht. Und ich habe also wirklich Scherben hinterlassen, ich habe mich mit meinen Eltern gestritten, ich habe mich mit meinen Freunden überworfen, mit meinen WG-Kollegen in der Gemeinde. Und nachdem die Prüfung rum war, habe ich mein Geld zusammengekratzt, bin zum Flughafen gefahren und habe geguckt, wo komme ich am weitesten hin. Und das war London. Vielleicht kennt ihr das auch. Also ich weiß nicht, ihr seid vielleicht nicht so schlecht gelaunt wie ich manchmal, aber vielleicht habt ihr auch schon mal die Schnauze so voll gehabt oder Dinge sind so schrecklich schief gelaufen, dass man am liebsten abhauen möchte, so wie es dem Jona auch ging. Und so sitzt man gemeinsam in diesem Boot. Und am Anfang läuft alles gut. Ich finde, der Kapitän und die Matrosen, die haben das sehr, sehr gut gespielt, gell? Und die Hafenszene war eine sehr, sehr schöne Szene mit dem tollen Boot und es war alles so ruhig und man denkt, juhu, jetzt geht's los, jetzt wird's schön und so. Und dann kommen die Stürme des Lebens. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, da schwappt so eine Welle Angst über Bord. Oder irgendjemand kommt mit einer fetten Anklage an dich, du hast irgendwas verbockt und dann schwappt es dir so rüber über dein Leben. Du wirst hin und her geworfen, manchmal schwappen Krankheiten oder schlimmere Dinge in dein Leben und das ganze Boot, was du gedacht hast, ich will ja auch eigentlich nur ein bisschen Richtung Glück segeln, fängt ganz gefährlich an zu schaukeln. Und dann erleben wir auch was in diesem Boot, was auch sehr toll gespielt worden ist von den Kindern, die Frage, wer ist schuld? Ja, also ich weiß nicht, plötzlich, ist, wenn alles gut läuft, ist alles gut, aber wenn es irgendwie schlecht läuft, dann kommt ganz schnell die Frage in uns hoch, also irgendwas kann nicht stimmen, irgendjemand ist hier schuld. Ja, und irgendwas muss hier verantwortlich sein. Ja, wer ist hier schuld? Mein Bruder und ich habe noch einen Bruder, als wir kleiner waren, haben wir uns super gestritten und dann haben wir eine Tür zerschlagen aus Glas. Und als meine Mama hochgekommen ist aus dem Keller, und also wegen dem Krach, hat sie gefragt, wer war das? Und in dem Moment wussten wir beide ganz genau, wir waren uns sehr einig, das war der Wind. Jetzt ist meine Mama eine schlaue Frau und weiß, dass mitten im Haus der Wind nicht so stark weht. Und danach war nämlich ganz klar, der andere ist mehr schuld wie ich. Also mein Bruder ist definitiv schuldiger gewesen wie ich, hat uns aber nicht geholfen. Also wir hatten echt auch Sturm dann. Genau, aber wisst ihr, was ich meine, ja? Die Frage der Schuld. Und da sitzen wir auch in einem Boot, weil letztendlich können wir immer denken, ja, vielleicht ist der andere ein bisschen mehr schuld wie wir und wir sind ja eigentlich nur Opfer, aber wir haben auch unseren Teil dazu beigetragen, dass Dinge schiefgelaufen sind. Ja, wir haben ein Spiel gemacht mit den Kindern in dieser Woche. Da haben wir praktisch hin und her geworfen, diese Untersetzer, ich weiß nicht, wie man die heißt, Bierdeckel. Genau, es war so ein Spiel, möglichst viel auf die andere Seite zu kriegen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber letztendlich ist es so wie bei diesem Spiel, Dinge fliegen hin und her, man kann gar nicht mehr richtig ausmachen, wer hat angefangen. Man fühlt sich verletzt vielleicht, man ist selber getroffen worden, hat aber selber ausgeteilt und man ist selber einfach auch, man sitzen alle in einem Boot. Wir haben auch Schuld und es ist die Frage der Schuld in diesem Boot, die geklärt werden möchte. Jetzt gibt es eine ganz interessante Geschichte, sie würfeln und das Los fällt auf Jona. Ich glaube, der Moment, wo alle auf dich zeigen und wissen, du bist der Arsch, finde ich ein schrecklicher Moment. Und vielleicht die anderen, die so erleichtert sind, Gott sei Dank hat es mich nicht getroffen, weil letztendlich hätte es mich auch treffen können. So, und jetzt machen sie Folgendes. Sie fragen dem Jona nach seinem Beruf. Habt ihr das mal gelesen? Ihr müsst es mal nachlesen. Die sind erstaunt über den Jona, sie holen ihn hoch und sie fragen ihn, was bist du vom Beruf? Das hätte ich jetzt nicht gefragt. Das wäre nicht meine Frage gewesen. Also wenn man jetzt den Ronald gefragt hätte, was bist du vom Beruf? Und er sagt, er ist Bestatter, dann hätte man gedacht, okay, passt in der Situation. Aber den Jona zu fragen, was bist du vom Beruf, was könnte da helfen? Und es ist nicht die Frage nach dem Beruf, sondern es geht mir um Berufung. Das ist die Frage nach dem, was ist dein Lebensauftrag, was bist du eigentlich, was macht dich aus, was ist dein Ziel? Und er muss ganz klar sagen, ihr dürft es gerne mal nachlesen, es ist ganz spannend, er sagt, ich bin ein Hebräer, ich bin dazu gemacht, Gott zu ehren, ich bin zur Gemeinschaft mit Gott gemacht. Er sagt eigentlich das eigentliche Lebensziel, ich bin dafür gemacht, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und er hatte ihnen vorher gesagt, das steht auch in ein paar Verse weiter, dass er vor genau diesem Gott, für den er eigentlich gemacht worden ist, flieht. Und dass er keinen Bock hat, mit diesem Gott zusammen zu sein. Und das ist der Knackpunkt auf dem Schiff und das ist der Knackpunkt in unserem Leben. Jona sagt was, was uns alle betrifft. Wir sind von Gott gemacht, zur Gemeinschaft bestimmt mit ihm Frieden haben. Und dadurch, dass wir mit ihm Frieden haben, auch mit unseren Nachbarn Frieden haben. Wir sind eigentlich dazu bestimmt, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und wir wollten nicht, Jona wollte nicht. Der Ausdruck, der hier steht, ist, er flieht weg vom Angesicht des Herrn. Es gibt, das ist ein fester Ausdruck, gibt es nur noch einmal in der Bibel, in demselben Zusammenhang, und zwar der Kain. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Kain und Abel. Der Kain hat den Abel erschlagen und darauf steht da, er flieht, er geht weg vom Angesicht des Herrn. Das ist dasselbe Wort. Und es ist interessant, wohin er flieht oder geht, in das Land Not. Und das Land Not heißt übersetzt Heimatlosigkeit. Also weg vom Angesicht des Herrn heißt in die Heimatlosigkeit. Ein schweres Wort. Und vielleicht merkt sich aber ein bisschen auch die Sehnsucht in uns, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen ja eigentlich nicht in die Heimatlosigkeit. Wir wollen ja eigentlich nach Hause. Jetzt, was ist die Lösung? Und Jona sagt es ihm. Das Problem vom Kain war nicht, dass er, also er hatte ein Problem, er hat jemanden umgebracht, er war jähzornig, das sind alles Probleme, definitiv, er war eifersüchtig und er hat Ablehnung erlebt. Ne? Aber sein Problem ist, dass er gedacht hat, er schafft es alleine. Ich bin genauso gut, ich bin besser. Er hat ja Gott ein Opfer gebracht und es hat Gott nicht gefallen. Er hat nämlich das vom Abel angeschaut. Und Kain ist hergekommen und hat gesagt, ich brauche Gott nicht, ich schaffe das alleine, ich bin selber gut, ich kann arbeiten, ich bin besser. Und der Abel hat aber gewusst, ich muss ein Opfer bringen, weil das, was mich trennt von Gott, geht nur, wenn jemand für mich stirbt. Und das war das Lamm damals. Also allen früher war bewusst, den Hebräern, den Israeliten war bewusst, es braucht jemanden, der für mich stirbt. Es wird einer kommen, der für mich stirbt. Einer für alle. Und deswegen dieses Opferlamm für den Abel und für den Jona war klar, hier muss einer für alle gehen. Was haben jetzt die Seeleute gemacht, als sie das gehört haben, als ihnen das klar war? Sie haben genauso reagiert, wie der Kain reagiert hat. Das brauche ich nicht. Ich meine, wenn wir jetzt uns überlegen, braucht es das, dass jemand für mich stirbt? Hallo, ich meine, so schlecht bin ich nicht, ja? Braucht es das? Und so haben die Seeleute auch reagiert. Es steht drin geschrieben, in der Bibel, in dem Vers steht, und sie ruderten mit aller Kraft, sie wollten das Schiff schaukeln und wieder in den irgendwie nochmal rumreisen in den richtigen Hafen. Sie ruderten mit aller Kraft, sie wollten nicht, dass einer für alle stirbt. Und das ist auch das, was wir auch uns kennen, ne? Wenn wir merken, wir haben so ein bisschen Mist gebaut, da ist es irgendwie die Frage und dann denken wir, nee, also wir brauchen das nicht, brauchen wir das, dass einer für alle stirbt. Und als es nicht mehr ging, gar nicht mehr ging, war das die letzte Lösung. Und Jona ist über Bord gegangen, einer für alle. Und was ist passiert? Alle Anklage, alles Wüten, alles Toben war mit einem Mal ruhig. Gott wollte nicht, dass wir durch Bessersein und alles richtig machen uns verdienen können, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Weil so viel besser, wer ist immer noch jemand, der noch besser ist, und alles richtig machen ist ja ein Wahnsinnsanspruch, können wir nicht. Deswegen hat Gott selbst für den Weg gesorgt. Einer für alle, er will selber kommen. Und so wurde Jona auch zu dem Beispiel, das uns Jesus gegeben hat. Einer für alle, der für uns in den Tod gegangen ist. Und so wie Jona aus dem Wal nach 3 Tagen wieder ausgespuckt worden ist, so ist Jesus für uns nach 3 Tagen auferstanden. Hier habe ich Ostern für mich mit Jona erlebt. Jemand, der den Weg selber macht. Wir hören schon ein bisschen raus, der Weg, das kein ist, führt in die Heimatlosigkeit. Und es gibt einen Gott, der selber der Weg ist, der uns nach Hause führt. Einer für alle, es ist unfassbar. Und die Frage ist, wie wir sowas aufnehmen können, ne? Es geht vielleicht in der Not, wenn man ganz am Ende ist, vielleicht ein bisschen leichter, weil dann gar kein Ausweg mehr ist. Jetzt den Leuten in Ninive ging es ja gar nicht so schlecht. Die hatten jetzt nicht noch keine Not, die würde kommen, aber sie hatten noch keine Not. Und dahin sollte Jona gehen. Und wir können was von den Leuten aus Ninive lernen. Jona kam dorthin und hat ihnen das gesagt. Hört mal, in 40 Tagen wird die Stadt untergehen. Ist ja ein hartes Wort eigentlich. Was haben die gemacht? Ihr wisst es schon, ihr habt sie echt super gespielt. Sie haben dem Wort geglaubt. Da steht Glauben. Sie glaubten dem Wort vom Jona. Und im Prinzip, das Wort Glauben ist hier ein ganz spannendes Wort. Da steht nämlich, an anderer Stelle wird es noch übersetzt mit, wie ein Kind annehmen, wie wenn es seins ist. Das ist jetzt ganz spannend. Weil die Frage ist, wie kann ich so ein krasses Wort, einer muss für mich sterben, in den Arm nehmen und für mich nehmen. Und hier wird es Weihnachten. Kennt ihr einen großen König, der sich ganz klein macht wie ein Kind und in den Stall meines Lebens kommt? Die Leute aus Ninive haben dieses Wort von Jona, es wird Gericht kommen, aufgenommen. Und sie haben es so geglaubt, wie wenn sie ein Kind bei sich aufnehmen. Sie haben es in den Arm genommen und haben gesagt, ja, scheinbar, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Das ist eine gute Erkenntnis. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Wenn ich jetzt sage, es gibt einen Gott und ich bin es nicht, dann glaubt ihr mir das, weil ihr wisst, ich bin nicht Gott. Ja? Aber wenn ihr das mal für euch selber nehmt, manchmal spielt man schon Herr und Schicksal über sein eigenes Leben. Man denkt, man hat das Ruder selber in der Hand. Oder? Und indem sie Jona geglaubt haben, es gibt jemand, der über mir ist, haben sie das Wort für sich aufgenommen. Und sie haben es aufgenommen, wie wenn sie ein Kind in den Arm nehmen. Sie haben gesagt, ja, es stimmt, es gibt einen Gott. Und in dem Moment, wo man Gott wahrnimmt und sagt, wow, merken wir auch, wir haben Schuld. Uns trennt was von Gott. Und dafür ist Jesus an Weihnachten gekommen, wie ein kleines Kind. Aber mit dem Ziel, diesen Graben zwischen Gott und mir zu überwinden, uns eine zweite Chance zu geben. Und deswegen gefällt mir das Stück Jona so sehr, weil es von einer zweiten Chance in jeder Lebenslage spricht. In den Stürmen, aber auch in guten Zeiten und einfach auch in diesen Zeiten grundsätzlich, weil ich einfach unverdient Gnade haben darf. Ich darf nicht, weil ich besser bin und noch mehr leiste und noch irgendwie jetzt noch mal vielleicht besser bete und mehr in die Kirche gehe, sondern einfach, weil ich sagen kann, einer für mich, einer hat für mich den Graben zwischen Gott und mir überwunden. Und das ist alles. Deswegen habe ich eine zweite Chance. Da darf ich jetzt die, die es am besten singen können, nach vorne bitten. Und alle anderen haben einen Zettel auf irgendwie noch verteilt auf ihren Bänken, also müssen ein bisschen zu zweit reingucken. Die dürfen gerne mitsingen.